Diese Wette habe ich gewonnen. Da es um nichts ging, habe ich nur laut gelacht, als ich zur letzten Seite des Buches kam. Und um ehrlich zu sein, ich kam mir auch ein bisschen verarscht vor. Denn da stand, ich danke meinem Freund Oliver Stone. Das erklärte sehr viel. Warum ich mich bei der Lektüre die ganze Zeit gefragt hatte, warum mir ein Drehbuch als Literatur angedreht worden war, warum ausnahmslos alle Charaktere bewusst schräg und pittoresk und dabei eindimensional angelegt waren, warum auf einmal Don Winslows sonst so geschätzter Stil mit augenöffnenden, nebenherlaufenden und superb recherchierten Erklärungen zur Geschichte, klischeetriefenden, aber actiontrunkenen Handlungssträngen gewichen waren. Es hätte mir überhaupt nichts ausgemacht, ein Drehbuch zu lesen. Ich schaue auf dem Klo auch gerne Kataloge an. Aber da steht's von drauf, hier wird es eben erst zum Schluss ehrlich. Doch zurück zum Anfang. Genau wie meine Kollegen von Studio B hatte ich alle Bücher von Don Winslow mehr oder weniger verschlungen. Narcotrafikantes, Im Deutschen Tage der Toten war großartig, episch, klug, brutal wie das behandelte Thema. Hier aber geht es um Savages. Zu Deutsch holprig mit Zeit des Zorns betitelt, gerade im Kino gezeigt, verfilmt von, na klar, Oliver Stone. Es geht mich ja überhaupt nichts an, wie Autoren ihre Bücher konstruieren, gerade wenn sie viel schreiben, besser gesagt, veröffentlichen. Sowas muss gut organisiert sein, damit keine losen Enden übrig bleiben, zumal wenn man Don Winslow heißt, klar. Aber wenn ich beim Lesen neben der Geschichte die ganze Zeit das Arbeitszimmer des Autors, und hier sei dahingestellt, ob es sich um eine Bibliothek mit viktorianischem Schreibtisch oder ein iPad handelt, wenn ich also neben dem Digestieren der Story die ganze Zeit Skype-mäßig in einem kleinen Fenster parallel angezeigt bekomme, wie Don Winslow an den Fingern abzählt, ob er schon genügend Charaktere berücksichtigt hat, die möglichst diametral sind und für die ihm Hollywood-Schauspieler aus verschiedenen Generationen einfallen, damit zum Schluss die Kasse stimmt, sorry, ich bin nicht blöde, dankeschön. Also, zuerst brauchen wir Hauptfiguren. Einfach. Wir nehmen einen sensiblen jungen Mann, Ben, der von seinen Eltern geliebt wurde, der natürlich sein Biologie- und sein BWL-Studium mit Sternchen abgeschlossen hat und die Welt verbessern möchte. Und zwar ohne Gewalt. Weil dieser Typ aber längst nicht alle anspricht, you know the ladies like bad guys, nehmen wir noch einen anderen jungen Mann, John, der Gewalt propagiert und von seinen Eltern nicht geliebt wurde. Weil der auch super special ist, hat er zwar jede Menge Kriegserfahrung, aber natürlich kein Trauma davon getragen. Die beiden sind also die besten Freunde und ziehen einen Großhandel mit dem allerfeinsten Marihuana auf, natürlich ohne Gewalt, zumindest weiß der sensible Ben erstmal nicht, wenn der superharte John sie anwendet. Und wen haben wir vergessen, damit schon mal die gesamte Bravo-lesende Teenager-Schar ins Kino geht? Na, ich gebe zu, nicht ganz einfach, aber wir brauchen noch eine Chica. Und jetzt wird's wirklich hanebüchen. Um die Backhorn-Stories der Protagonisten so weit wie möglich zu diversifizieren, kommt Ophelia aus reichem Hause. Ihre Mutter ist die typische Trophy-Wife, die versucht, die Lehren in ihrem Leben abwechselnd mit Religion, Vegetarismus, Alkohol oder einem neuen Ehemann zu füllen. Okay, ein denkbares Szenario wäre jetzt natürlich Ophelia zwischen den Männern oder Ophelia, die die Freundschaft der beiden Männer zerstört. Gab's schon, langweilig. Also ist Ophelia einfach mit Ben und John zusammen. Und es gibt natürlich nur Harmonie zwischen beiden, keine Eifersucht. Und weil Ophelia in der Literaturgeschichte natürlich erstmal kein gutes Role Model war und als wahnsinnige Wasserleiche auch keine guten Assoziationen weckt, nennt sie sich schlicht O. Und weil ein Thriller selten und ein Film, der ein Massenpublikum anziehen soll, niemals ohne Sex auskommen, bezieht sich ihr Name auch auf die Orgasmen, die sie natürlich jedes Mal beim stets lautstarken Sex hat. Dabei ist der Sex mit Ben sensibel und tief und John, weil hart, fickt hart. Spätestens hier frage ich mich, wie flach eine Story werden kann, wenn Sex nichts mehr mit Begehr und Trieb zu tun hat, sondern ein 1:1 Abbild des flachen Charakters ist. Um es noch schlimmer zu machen oder um die Lehre der heutigen Jugend zu zeigen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ist Ophelia laut Selbstauskunft eine junge Frau und Job, Interessen, Antrieb oder Ziel. Don Winslow gesteht ihr dann wenigstens tatsächlich Shopping als Religion zu. What the fuck? Ach so, damit im Film auch genügend weitere Handlungsoptionen plausibel erscheinen sollen und damit die dunkle böse Seite auf den Schirm treten kann, sind Ben und John natürlich sehr erfolgreich. Auch logisch, sonst würden ja die mexikanischen Drogenkartelle die, wie immer, und hier kehrt Winslow ganz kurz zur Realität seiner älteren Werke zurück, sich untereinander umbringen und versuchen, neue Märkte zu erschließen oder bestehende zu übernehmen, gar nicht auf die kalifornischen Superjungs aufmerksam werden. Da Don Winslow hier anders als in Tage der Toten nicht so sehr auf die eigentliche Geschichte des Drogenhandels eingeht und somit Oliver Stone viel Geld spart, weil nicht die US Army auftreten muss, können noch ein paar andere Charaktere mitspielen. Also, korrupter Bulle, der mitverdient, check. Superböser Ex-Bulle, dessen Herz keine Regung kennt und der die Drecksarbeit macht, check. Aus wirtschaftlichen Gründen in den Drogenhandel abgerutschter junger Mann, check. Um abzulenken, wie konventionell das alles ist und um der tollen Selma Hayek noch eine Rolle zu beschaffen und den Film ein bisschen aufzuwerten, Drogenbaronin statt Baron, check. Natürlich hat die Drogenbaronin auch schwache Punkte und ist hin und her gerissen, check. Hölzerner und flacher sind vermutlich nicht einmal die wenigen Charaktere in 50 Shades of Grey. Der große Unterschied ist allerdings, dass es mir da egal ist. Don Winslow hat ein paar wirklich großartige Bücher geschrieben und bisher fiel es mir nicht schwer, das gebetsartige Herunterbeten seines ach so bewegten Lebens mit Verbindungen zur Mafia zu ignorieren, weil die Bücher gut waren. Das Leben eines Autors ist zwar nicht uninteressant, aber ich neige dazu, Bücher wegen ihres Inhalts zu lesen, nicht weil der Autor gut aussieht. Was mich wirklich ein bisschen verwirrt zurücklässt, sind die von Don Winslow propagierten Phrasen zum Wesen des Menschen im Allgemeinen und im Verhältnis zwischen Männern und Frauen im Besonderen. Verwirrt deshalb, weil nicht klar ist, ob die Protagonisten das glauben oder ob der Autor das als seine Lebensweisheiten mitteilen möchte. Zitat: Wenn du andere glauben lässt, dass du schwach bist, musst du sie früher oder später töten. Zitat Ende. Und deshalb muss die Drogenbaronin den Superbösen zum Töten schicken und deshalb muss der sanfte Ben von John zum Töten gezwungen werden. Und nächste Lebensweisheitsphrase, Zitat, Männer lehren dich, wie sie behandelt werden müssen. Zitat Ende. Mit Gewalt natürlich. Die Gewalt, die Frauen ausüben, ist also hier immer Gewalt, zu der sie gezwungen wurden. Sie haben sich diesem Weltverständnis auch ausnahmslos unterworfen und bezahlen mit Einsamkeit und zum Schluss ausnahmslos mit ihrem Leben. Savages, die Bestien, soll natürlich auch irgendwo als Folie, als Metapher für den größeren Zusammenhang stehen können. Alles kommt zwangsläufig so, wie es kommen muss, und das macht es gleichzeitig so langweilig. Die Handlungen und Grausamkeiten sind keine neuen und es gibt keinerlei Handlungsoptionen. Und wenn es Optionen geben sollte, dann werden sie natürlich nicht genutzt. Das ist mir irgendwie zu billig. Ja, die Welt, in der wir leben, ist beschissen und grausam. Aber dazu muss ich keinen Aufguss von Don Winslow lesen. Klar hat er recht, wenn er Schießen mit Meditation vergleicht. Klar ist der kurze Einschub zum Verhältnis Mexikaner versus US-Amerikaner interessant. Aber das langt nicht für ein Buch. Don Winslow ist immer dann fantastisch, wenn er Fiktion für seine Erzählungen der Realität nutzt. Savages ist aber ein Märchen, dem er versucht, eine vage mögliche Realität zu geben. Und er scheitert, weil er das Sujet schon bestmöglich erzählt hat. Und auch, weil er nicht sehen möchte, dass die flache Parabel nichts zu sagen hat. Versteht mich nicht falsch. Ich habe Savages sogar zweimal gelesen. Es ist unterhaltsam, aber nicht der Don Winslow, wie ich ihn kannte und liebte. Bitter, düster, volle Wissen und Erzählungen der Hoffnungslosigkeit, die ein Leben am Strand in Kalifornien dem Leben mit dem Streben nach Macht stets vorzieht. Savages ist der bittere Ausverkauf eines in die Jahre gekommenen Mannes, der dem kapitalistischen Verwertungsprozess, der nach immer größerem Umsatz verlangt, nicht nur nicht widerstehen konnte, sondern auch noch versucht, darin erfolgreich zu sein, sich dabei aber leider nur mit anderen alten Männern zusammentut, die den Zenit ihres künstlerischen Schattens ebenfalls überschritten haben. Ich habe Oliver Stones Meisterwerk Natural Born Killers immer sehr geliebt, aber machen wir uns nichts vor, der ist aus dem Jahre 1994. Der Wechsel von Genres, Schnitttechniken, Belichtungen ist nichts Neues mehr, auch wenn Oliver Stone schon damals etwas ganz Neues geschaffen hatte. Wenn nun aber der in der Literaturkritik hochgelobte neue Schreibstil von Don Winslow in Savages gerühmt wird, der doch nur diese Filmtechnik nachvollzieht und versucht, mit diversen popkulturellen Anspielungen seiner holzschnittartigen Geschichte mehr Tiefe zu verleihen oder ein Universum zu zeigen, was nichts als ein schwarzes Loch ist, dann spricht es nicht für den Stil, sondern zeigt eher, dass die Literaturkritik aus alten Männern besteht. Den Hörerinnen und Hörern von Studio B kann ich alle Werke von Don Winslow empfehlen. Alle außer Savages.
4 weeks, I've been just blind. I gotta go, I'm out of here, I gotta run, I'll disappear, I gotta hit the road all the way down the line. I gotta go, no need to stay, I gotta go.